Genau. Wir kommen zum Vortrag. Es ist immer Ransomware, allgemein über O sind und wie man Dinge findet, herausfindet, die vielleicht nicht unbedingt die Organisation haben wollen, wissen wollen. Kurz über mich. Hi, ich bin Solti Solomon. Solti ist kurz, einfacher, er, ihm. Ich mache IT-Security, privat, beruflich, viel zu viel davon. Ganze Zeitenwirklichkeit. Hat es zu oft studiert, also zweimal, hat vor dem Titel gebracht, Wissen, naja. Ich lese sehr viele Sachen online, lese gerne über Vorfälle. Das war schon ein Hobby. Macht schon Spaß, deswegen mache ich diesen Vortrag, weil ich auch gerne mein Wissen teile, einfach auf allen Ebenen von Einstieg, ISO zu heute, OSINT, Ransomware und so weiter. So. Jetzt einmal ein kurzer Überblick, woher kommt das ganze Thema her? Was ist Ransomware? Wie funktioniert Ransomware? Was ist das Vorgehen von den Angreiferinnen? Ein paar Beispiele über Vorfälle, ein bisschen OSINT-Sachen dazu. Und dann sehr viel über OSINT-Quellen und wo man sie finden kann. Also ein bisschen, dass ihr vielleicht auch in Hand ein Werkzeug habt, dass ihr rausgeht und sagt, ja, geil, ich will gerne mehr über Vorträge erfahren, recherchieren. So könnte ich es tun. Ein bisschen ganz kurz nur anreißen, ein bisschen Ideen für Werkzeuge und so ein paar Sachen, die man im Kopf behalten sollte am Ende, wenn man die Recherche macht. Aber das erste Mal, woher komme ich zu diesem Thema? Also, eigentlich ist es gefühlt immer, wenn ich mit Freunden zusammensitze, so in der Arbeit, und es ist immer ein Vorfall, dann denke ich mal so, es ist immer Ransomware. Egal, was die Leute sagen, na, es ist Cybervorfall, es ist Ransomware. Nein, wir haben ein technisches Problem, es ist Ransomware. Weil gefühlt gibt es das folgende Playbook, das ist so ein bisschen wie die sechs Phasen der Verzweiflung, von Verlust. Das erste ist so, wir haben kein Problem, sagt das die Organisation. Dann geben sie zu, dass sie ein Problem haben. Dann sagen sie, ja, es ist ein technisches Problem, ein IT-Problem. Dann sagen sie, wir haben ein Cyberproblem. Und die zwei folgenden Sachen sind nicht immer in derselben Reihenfolge. Es landet auf der Webseite von der Ransomware Gang. Oh, sie geben zu, dass es Ransomware ist. Dann sagen sie, natürlich haben wir keine Ransomware gezahlt, wir sind nicht böse. Stellt sich heraus, sie haben Ransomware gezahlt, aber nicht direkt selber. Das ist sondern über eine Versicherung, einen Consultant, den sie halt Consulting-Gebühren gezahlt haben, die in Bitcoin verwandelt worden sind und ja, wir haben nicht gezahlt. Ob das Zahlen hilft, ist immer so eine Sache. So kurze Sache, falls ihr Fragen habt, einfach sofort fragen, dann versuche ich es zu beantworten. Aber erstmal, wie funktioniert so eine Ransomware-Gruppe? Oft steht man ja, sieht man ja, Ransomware-Gruppe XYZ macht irgendwas. Das finde ich aber irgendwie sehr nicht ganz richtig oft, weil in Wirklichkeit ist eine Arbeitsteilung. Es gibt nicht die eine Gruppe, sondern es gibt meistens eine Art Kerngruppe, die es dann verkauft quasi. Und es ist wirklich Arbeitsteilung wie Firma. Es gibt manche Leute, tun halt, gehen die Arbeit und backen Brot, andere entwickeln Ransomware. Da gibt es Entwicklerinnen, es gibt Marketing-Personen, es gibt Kundensupport, es gibt Anwälte teilweise. Es gibt quasi auch eine Kerngruppe, die sagt, aha, wir machen ein neues Geschäftsmodell, wir entwickeln diese Ransomware und lassen sie entwickeln, verkaufen sie und das quasi as a Service dann anbieten an die sogenannten Associates, die zahlen eine Gebühr und bekommen Zugriff zum Toolkit. Und meistens geben sie ein bisschen Prozentsatz ihrer Gewinne ab an diese Ransomware-Gruppe, da gibt es auch teilweise wirklich Preiskämpfe. Wir wollen weniger von euch, wenn ihr unsere Ransomware benutzt. Ist ganz lustig. Also Revenue Sharing, nicht nur bei Games, auch bei Ransomware. Was noch ganz lustig ist, es gibt mittlerweile Ransomware-Gruppen, die haben mehrere Marken. Also da gibt es zum Beispiel jetzt hier ein Beispiel für SafePay. Das ist die sichere Marke. Wenn du mit uns verschlüsselt wirst, bist du auf jeden Fall entschlüsselt, wenn du zahlst. Und wir greifen keine Krankenhäuser an und wir greifen keine Ahnung, andere Sachen, die unangenehm sind, an. Aber dann haben sie auch Submarken wie Blackbuster, Black Suit. Das sind die bösen Marken. Das sind die gefährlichen Marken. Das sind komplett andere Leute natürlich, angeblich. Aber die greifen dann teilweise auch irgendwie alle Sachen an. Oder Inc. Ransomware ist auch öfters bekannt. Es ist, die haben Subdienstleistungen, Callcenter, sie haben auch irgendwie so ein, hier ist eine Liste von Anwälten, die du einbeziehen kannst, falls du Hilfe brauchst, wie du mit uns zahlen kannst. Ist ganz lustig, also die Entwicklung so, wir haben jetzt mehrere Marken, okay. Genau. Was noch gibt, es gibt noch einen Advanced Persistent Teenagers. Oft sagen sie, es sind die APTs, sind die Advanced Persistent Threats. die sind quasi staatliche Angreifer und die haben so viel Geld, man kann sich eh schützen gegen sie. Und dann gibt es eigentlich diese Teenagers, die dann doch Sachen hacken, weil war eh einfach. Die hängen irgendwie Online-Kanälen, Discord, IRC, schieß mich tot ab. Beispiele sind natürlich Scare Spider oder Lapsus, die schon viel Schaden machen. Sind teilweise ähnlich wie Ransomware-Gangs. Die sind eher so Gruppen, die ein bisschen fester sind, wo man eher festlegen kann. Aber es ist auch meistens eher so Subgruppe XYZ tut was. Keine Ahnung, wie Anonymous damals, was ihr euch erinnern könnt, was auch eher so Subgruppen waren. Das sind so ein bisschen die Hacktivisten von heute. Meistens wollen sie aber Geld haben. Genau. Anscheinend sind in Großbritannien sehr viele Leute von denen aktiv. Ja, genau. Wir haben gesagt, okay, das sind die Gruppen, die Angreifergruppen, die Sachen, aber wie funktioniert das Ganze jetzt ein bisschen? Das erste Schritt ist es, Zugriff auf ein System bekommen. Das funktioniert in folgenden Art und Weisen. Mit Phishing. Man entwickelt eine Schwachstelle, was sehr selten passiert, oder kauft sich einfach eine. Mit Phishing. Man kauft sich einfach einen Zugriff und sagt, hallo lieber Sysadmin, du bekommst so wenig Geld bezahlt. Willst du nicht einfach X Dollar und gibst dem die Credentials einfach gleich direkt? Oder Phishing. Man benutzt eine Schwachstelle aus dem Jahr 2019 und noch später vorgenommen, weil man meint so, ja, natürlich muss ich alles noch das kauft das neueste Werkzeug, um sie zu schützen gegen Angriffe. Sonst sind die Patches nicht gepatcht seit den letzten 10 Jahren und man muss eigentlich nur schauen, aha, okay, gibt es irgendwas Altes wie Software, kommt man meistens auch rein. Phishing. Oder Münze einwerfen, was ich damit meine, es gibt sogenannte Access Broker, die hacken für sich bei einen hinein und dann geben einfach Geld und dann geben sie den Zugriff. Muss also technisch nichts können, außer Geld ausgeben. genau. Also man hat jetzt Zugriff bekommen. Das ist der nächste Schritt, okay, was tut man? Man sucht einfach ein bisschen, was ist überhaupt da? Reconnaissance sagt, aha, wo ist der Domain-Controller? Wo ist der Hypervisor? Der EDR wird umgangen. Also dafür ist die EDR, sie muss verkauft werden als das Non-Plus-Ultra an Security. Was für Listen im Internet gibt, wie man es umgehen kann, sehr lustig. Login mitgesucht, der Mail-Server wird infiltriert. Also falls ihr jemals mit einer Organisation zu tun habt und sie unterstützt bei einem Ransomware-Vorfall, niemals E-Mail schreiben. Für Extended Detection and Response. Das ist so. Es ist nicht. Schau. Nein, es gibt auch Nicht-Cloud-Varianten, das will ich mal sagen. Aber ja, es ist quasi fancy Antivirus. Nur ist besseres Marketing dafür. Also sie sagen offiziell, der Unterschied zwischen uns, wir sind ja viel besseres Antivirus, ist, dass sie so verhaltensbasierte Analysen machen. Und was noch cool ist meistens, es hilft dir beim Response-Teil, Detection Response, dass du teilweise von zentral aus Sachen ausführen kannst. Das ist wie ein Rootkit auf all deinen Systemen. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, wir isolieren jetzt vom Netzwerk dieses System, einfach von zentral, ohne dass man viel tun muss. Und man kann einfach Forensik machen aus der Ferne mit den Tools, was ziemlich cool ist, wenn es funktioniert. Und nicht Bluescreen auslöst auf ein System. Was bei CrowdStrike passiert ist dieses Jahr. Ups. Letztes Jahr? Zeit verfliegt. Ja, natürlich. Es muss ja Response machen können von zentral. Also es ist wirklich ein Rootkit die Möglichkeit, dass da halt alles tun kann. Ja. Aber was man so sagen muss, ich habe jetzt viele Möglichkeiten aufgelistet und es hängt so dermaßen vom Skill und von Motivation an ab vom Angreifer. Weil es ist wie eine Firma. Wieso mehr Arbeit machen, wenn wenig Arbeit auch reicht? Zum Beispiel, man könnte ja alle Server verschlüsseln, aber reicht doch eher der Windows-Server. Man muss sich um Linux eigentlich kümmern. Oder man sagt, geht einfach nur für die Hypervisor los und reicht eh auch, um Schaden zu machen. Aber mein absoluter Lieblings. Ja, werden wir gleich kommen. Jetzt fangen wir Ransomware mit deployed. Davor wird noch die Information noch gestohlen. Es lebe Double Extortion. Wer weiß, was Double Extortion ist? Okay. Double Extortion ist der neueste Trick der Ransomware-Gruppen. Also früher war es die Classic Single Extortion. Das war einfach, wir verschlüsseln ein Zeugs, gib uns Money und wir bekommen Schlüssel dafür. Der modernste Trick ist, wir stehlen deine Informationen und verschlüsseln dein Zeugs. Gib uns Gates und veröffentlichen uns deine Informationen und du bekommst dein Shit nicht zurück. Das ist ein bisschen mehr Öffentlichkeitsdruck jetzt, was uns jetzt hilft, um herauszufinden, was passiert, weil die Informationen auf Webseiten landen von den Gruppen mittlerweile. Genau. Deswegen werden Informationen mal gestohlen und dann die Explosion Encryption passiert. Da wird halt alles verschlüsselt, was hier nicht nagelfest ist. Teilweise wird das mit komplexen Tools gemacht, aber meine absolute Lieblingsmethode war, die ich gehört habe, war mit BitLocker die Server alle verschlüsseln und dann die Schlüssel mitnehmen. Und dann alles neu starten. So simpel eigentlich. Aber es funktioniert. Und die andere Variante ist einfach, man loggt sich im Hypervisor an, also ESX oder Proxmox, verschlüsselt einfach von dort alles. Das sind nur die echt lustigen Möglichkeiten. Und es gibt diesen Zeit zwischen, ich komme ins System und ich verschlüssel alles. Und früher waren das Wochen, teils Monate. Das hat sich immer wieder verkürzt. Leute haben gesagt, ja, man muss ein super tolles Tool kaufen, weil es ist Minuten, Stunden, meistens ein paar Tage, eine Woche oder so. Also man hat Zeit zu reagieren. Genau. Das wird noch relevant bei unserer Fallbeispiele. Genau, weil wir haben Fallbeispiele, habe ich euch versprochen, ein paar. Ich habe mich jetzt nicht so darauf fokussiert, weil ich hoffe mit meinem Wissen, dass ich euch versuche zu verteilen, könnt ihr auch selber nachher recherchieren gehen. Aber ich habe gedacht, ein paar Beispiele sind schon nett. Und das erste Beispiel nennt sich Colt Technology. Wer hat von dem Vorfall gehört? Okay, there are dozens of you. Dozens. Nein. Colt Technology ist ein SIP-Provider. Korrigiert mich, wenn ich das falsch bin. Also vor allem macht so TIFF. Ja, Datenleitung und SIP. Aber ich glaube, vor allem ihr SIP-Teil wurde verschlüsselt. Das war so ein klassischer Fall von, nein, nichts ist falsch. Ich glaube, hier gibt es einen Screenshot von ihrer Webseite, was passiert ist. Und das erste war so, ja, es gibt ein temporäres Problem. Und dann so, ja, es gibt doch mehr Probleme. Und dann so, ja, es ist doch längere Probleme. Und so immer keine, ja, na, sorry, nochmal technische Probleme. Also so, ja, also, es war, meine Reaktion war, es ist Ransomware. Es war Ransomware, weil man verschiedene Quellen halt nachgeschaut hat. Man hat gesehen, die Warlock-Ransomware-Gruppe wurde gesichtet dort bei den Sachen. Es gab eine SharePoint-Schwachstelle in dem Zeitraum, falls ihr jemand gehört habt, wo man Remote-Code-Execution machen konnte auf allen SharePoints. Und Colt hatte einen SharePoint-Server online, der nicht gepatcht war. Ups. Dann 2 Tage später haben sie zugegeben, ja, ist doch Ransomware. Am 15. wurden ihre Daten im Dark Web angeboten. ja. Und das letzte Mal, wenn ich nachgeschaut habe, haben sie noch immer nicht geschafft, ihre Services wieder online zu bekommen. Das ist jetzt September? Monat? Nicht so, nicht ziemlich, also ja, Ransomware ist schon hart. Also. Anderes lustiges Beispiel, Marks & Spencer, heißt jetzt M&S, weil Corporate, kurze Namen und so weiter und Coop, sind fast zeitgleich mehr oder weniger, sind in Großbritannien sind das so große Supermarktketten, fast zeitgleich von derselben Angreiferinnengruppe, fast auf dieselbe Methode angegriffen worden. Und zwar MFA Reset via Helpdesk. Das war so ein Advanced Persistent Teenager Angriff mehr oder weniger. Also die haben MFA, MFA ist super. Aber wenn du einen MFA-Token verlierst, musst du irgendwie wieder rankommen. Und es wäre auch praktisch, wenn du irgendwo anrufen könntest, dass du einfach resettet kommst. Und im besten Fall sollte man dann ja noch überprüfen, ja, sollte die Person diesen Token auch wieder zurückgesetzt bekommen? Ist die Person wirklich, die sie sagt? Haben sie nicht gemacht, weil ein Dienstleister von ihnen. Und so, ja, bitte, könnte ich bitte meinen Token resettet haben? Ja, für welchen Account? Ja, für den Account. Okay, hier ist der neue Token, das neue Passwort. Jo, nein. Klassischer Fall von IAE. Was man dazu sagen muss, unterschiedliche Ergebnisse von beiden Fällen. Bei Coop haben sie es früh genug draufgekommen und haben selbst ihr System heruntergefahren. Das heißt, nicht wirklich geransomwert worden. Das heißt, waren relativ schnell wieder online. Ich glaube, 1-2 Wochen, würde ich sagen, Kopf. Wessen Marks & Spencer hat Monat plus keine Probleme gehabt. Die hatten das Problem soweit gehabt, sie konnten niemanden einstellen, weil ihr Recruiting-Portal war offline. Was blöd ist in Retail, wo du relativ hohe Fluktuation hast an Mitarbeitenden. Und bei beiden waren in der Zeit halt die ganzen Regale leer, weil mit so Just-in-Time-Deliveries, was du nur brauchst, hast du da. Braucht es mal eine Pandemie, damit die Regale leer sind. Nur ein Ransomware-Angriff. Also da gab es schon echt so spooky Bilder mit so, nichts ist da. Wir sind halt doch sehr IT-getriebene Organisationen mittlerweile. Ich glaube, es gibt fast keine Organisation in der Welt, die es aushalten würde, Ransomware zu werden. Wirklich gut. Kurzer Einwurf, Ascension Healthcare. Hat irgendjemand von euch gehört? Ja, das ist ein in Staaten, US-Staaten, so eine Art Billing Facilitator, also wie Krankenhäuser verrechnen über ihn quasi mit den Versicherungen ab und bekommen Geld dafür. Es ist doof, wenn du kein Geld dafür bekommst für die ganzen Sachen. Ups. Und niemanden zahlen kannst. Grundsätzlich eigentlich nur ein lustiger Einschub, das war schon letztes Jahr, aber jetzt herausgekommen über einen Senator in US, der gesagt hat, ja, es war ein malicious Ad in Bing aus allen Gründen, die geklickt worden ist und dann wurde mit RC4 wurde irgendwas getan, also Kerber Roasting, das ist eine Angriffsmethode, und Microsoft ist schuld an allem. Deswegen ist es herausgekommen, wie es passiert ist, aber das ist auch so, das war noch in Mainstream-Medien und irgendwie ein Beispiel für Mainstream-Medien sind auch hilfreich, yay. Aber grundsätzlich kann man den ganzen Incident zusammenfassen mit Essential Healthcare richtig scheiße kommunizieren und man hat eher sich alles zusammen glauben dürfen aus irgendwelchen Quellen, was passiert ist. Auch ihre Kunden, das ist ganz super. Aber ich will nicht nur negative Beispiele bringen, ich will auch positive Beispiele bringen. Es gab den Fall bei Nord Hydro, das sind, glaube ich, Aluminium-Produkthersteller. 2019 sind mit Locker Gaga verschlüsselt worden, waren aber sehr öffentlich, sehr transparent, haben viele Updates gegeben. Ihr Börsenkurs ist gestiegen während einem Ransom-Vorfall. Weil halt bestätigt war, ja, sie können auch umgehen mit ganz Krisensituationen und werden nicht so schnell umfallen. Sie hatten auch Glück, dass sie sehr viel Papier hatten noch und so weiter und ein paar andere Sachen. Aber da gab es auch sehr spannende Blogs, Einträge, Social Media so dazu, auch weil sie so öffentlich umgegangen sind damit. Ja, ich habe versprochen, ein bisschen OSINT, How-To, Quellen, Tools. Und genau. Hier ist eine Übersicht, ein paar Sachen. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen in absteigender Prioritätenliste formatiert. Social Media, wichtigstes. Dann Blogs, Untergrundseiten, Recherche, Blogs, Newsletter, 8K Disclosures, anderes Compliance Kung Fu, Ransomware Log. Ja, ich glaube, ich kann es alle lesen. Ich würde einfach sagen, ich gehe einfach durch und werde ein bisschen erzählen, so jeden Punkt, was so meine Ideen sind dazu. Fange ich mit Social Media an. Die IT-Security-Bubble ist mittlerweile auf Mastodon, unter anderem auf infosec.exchange. Ist eine coole Instanz, cooler Moderator-Dude, sehr cool, betreibt irgendwie 20 Fediverse-Seiten. Er hat nämlich auch eine Variante von, hier ist Mastodon mit Facebook, hier ist Mastodon ohne Facebook. Weil er einfach alles anbieten will. Blue Sky existiert, ich habe nicht so viel Erfahrung. Twitter existiert noch, es gibt gefühlt zwei Leute dort noch, die irgendwas posten, zwischen Twitter-Ex-Sachen. Ganz lustig sind so Kommentarspalten von Blogs, weil dann irgendwie Leute wollen hilfreich sein. Ja, danke, danke. Ein Beispiel war jetzt zum Beispiel vor, also es gab einen Gesundheitsdienstleister, Ding sie in Deutschland. Frag mich, wie er heißt, ich habe schon wieder vergessen. Aber die sind halt, waren down. Und dann so Kommentarspalte war so, ja, die benutzen zentral Citrix für alles. Und es war genau nach der Citrix-Schwachstelle. Was wird wohl passiert sein? Es war Ransomware. Sonst Community-Mailinglisten, da kann ich nicht wirklich helfen. Die sind meistens eher so privat, interne kleine Dinge. Das habe ich mit Discord, Chat-Server, IRCs, was auch immer Leute nutzen, Slacks. Da muss man selber auf Jagd gehen und ein bisschen was suchen. Genau. Bei Mastodon gibt es einige coole Accounts, aber ich würde euch gerne einen vorstellen, der meiner Meinung nach, wenn ihr eine Sache mitnimmt von heute, ist, dass ihr Kevin Buhmann folgen sollt. Er betreibt seinen eigenen Mastodon-Server, cyberplace.social. Er hat ein Porgy als Logo. Er hat auch einen recht coolen Blog, der Double Pulser. Der ist meistens so zusammengefasst, all seine Tools in Langtextform. Wenn man natürlich alles genau durchlesen will oder irgendjemand das teilen will, weil wenn man einfach sagt, hier ist Mastodon Thread, dann ja, ist eh cool, sehr viele coole Sachen. Er kommentiert alles mögliche, IT-Security, benennt Schwachstellen mit Paint-Grafiken. Wer von euch kennt Bluekeep als Schwachstelle? So wenige? Okay. Bluekeep ist eine vulnerable Windows 7 Schwachstelle gewesen, ist noch immer teilweise. Sie heißt Bluekeep, weil er hat zu dem Zeitpunkt Game of Thrones geschaut, dann gibt es die Red Keep, die im Finale ganz schnell kaputt geht und die Farbe von Microsoft ist blau. allgemein benennt er gerne Schwachstellen, weil er meint, so können sich Leute daran erinnern, weil es ist viel leichter zu reden über Schwachstellenname als CVE 2025 5777. Das ist Citrix Split 2.0. Was ist einfach zu merken. Im Vergleich zu Citrix CVE 2025 7775, das ist Citrix Split 3.0. Ja, sonst kommt er allgemein viele Sachen früh mit. Ja, und sonst postet er sehr viele Memes und Shitpostet und macht Gaming-Posts. Ansonsten gibt es halt so ein paar Beispiele, was interessant ist. Das Problem ist, meistens Sachen sind sehr anglospezifisch, weil Englisch, Internet, bla bla bla. Aber es gibt zum Beispiel hier zwei, Born City und Cookets Blogs, sind halt deutschspezifisch. Und vor allem beim Born ist es, seine Kommentare ist recht cool und er kommt sehr viele Sachen recht früh mit dem deutschen Sprachraum. Databridges.net ist eher so eine Art Bereichs-Ransomware-spezifische, da gibt es Ransomware-Gruppen, die kontaktieren, weil sie irgendwas korrigiert gesehen haben wollen, weil sie meinen, das war anders. Also auch Ransomware-Gruppen haben Egos. Nicht nur Sicherheitsforscher. Ja. Sicherheitsforscher haben auch große Egos. Also ich glaube, wieso Social Media so gut funktioniert, ist, weil Sicherheitsforscher es lieben, darüber reden, wie geil sie sind. Ich meine, es ist ja hilfreich, aber ganz lustig. Sonst gibt es halt Newsletter. Es gibt die Dragon News Bytes. Die sind meistens eher so schwachstellenspezifisch, aber sonst auch cool. Security Sherpa, auch ganz nice eigentlich. Ansonsten BSI, Zerati, andere Zerts haben meistens irgendwelche Newsletter-Sachen. Kann ganz hilfreich sein. Ja, aber da muss man einfach suchen auch wieder und schauen. Wer kennt 8K Disclosures? Okay. Also grundsätzlich börsennotierte Unternehmen müssen vor allem in den US-Staaten ihre Shareholder, also Shareholder Value und so weiter, müssen informieren, wenn irgendwas passiert ist, was positiv oder negativ den Aktienkurs beeinflussen könnte. Ransomware tut ihn negativ beeinflussen. Deswegen müssen sie sogenannte 8K-Disclosures machen. Was cool ist, da müssen sie auch beschreiben, wie stark es beeinflusst. Das heißt, man kann oft dann einschätzen, was genau betroffen ist. Wenn sagt ein bisschen, das ist meistens nur die zentrale IT, aber wenn es ganz, ganz schlimm ist, ist meistens eh alles. Also auch die Produktion zum Beispiel im produzierenden Unternehmen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Eigentlich muss man sagen, Unternehmen überleben selten Ransomware. Es gibt eine Statistik, dass irgendwie 80% der Unternehmen, die geransomwert werden, in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, in Konkurs gehen oder so. Also hart. Auch lustig ist Datenschutzgrundverordnung, weil persönliche Daten wurden gestohlen, sie müssen eine Meldung machen, wird getrackt, sie müssen Sachen Leute informieren, dann müssen sie ein bisschen mehr mitteilen, was genau gestohlen worden ist, auch wenn sie oft sagen, ja, genau. Es gibt so, hier dieser Anwalt kann es für dich machen. oder sie sagen, sie drohen ein, wir melden euch bei der Datenschutzgrundverordnungspolizei oder so, wenn er es nicht tut. Was halt teilweise ist, sagen, wir haben keine Ahnung, was, es sind nur keine personenbezogenen Daten gestohlen. Was sie meinen, wir haben keine Logs davon, weil wir keine Logs haben. Logs show nothing. Ja, wenn ihr keine habt. Sonst gibt es auch halt Sachen wie Ransom Look. Dank Double Extortion werden ja oft die Opfer veröffentlicht auf der Webseite. Und da gibt es halt Tools wie Ransom Look, die halt die crawlen und dann eine Liste geben, einen, das sind die Opfer gewesen. Ist ganz cool als initiale Quelle für, wo ich weiter recherchieren will. Zum Beispiel selber im Dark Web, die Sachen selber runterladen. Es lebe Double Extortion. Früher war alles schwieriger. Ja, sonst, was noch cool ist, so sektorspezifische Newsseiten und Newsletter. Lokale Zeitschriften, sektorspezifisch, weil oft viele Sachen, die nicht consumerseitig sind, sind in der normalen Presse nicht präsent. Beispiel war irgendein Lieferant für Apotheken, wurde geransomware. Das war nur in der Apothekenfachzeitschrift Online Edition, weil du als normaler Konsument davon nichts mitbekommen hast. Es war so, ja, pff, toll. Oder wenn halt eine lokale Firma geransomware nicht produzieren kann, dann landet das eher in den Lokalzeitschriften, weil halt Person kann nicht arbeiten gehen, bekommt keinen Lohn, muss zusperren. Dann gibt es auch so Cyber-Aggregatoren, nennen wir sie mal so. Das sind einfach, die selber sind meistens richtig scheiß darin, wenn man sie nur selber liest, weil sie einfach nur regurgitaten, wahrscheinlich heute sagen mit ChatGPT und so weiter, andere Newsquellen. Aber der Vorteil ist, sie haben alle möglichen Newsquellen angezapft und man kommt zu einem Überblick, was passiert aktuell. Das ist vor allem bei Henry Adrian und GB Hacker so, dass irgendwie die Artikel meistens selber mies sind. Sonst gibt es noch Cyberespresso, das ist eine neue europäische kleine Aggregator-Sache, die ich gerade ausprobiere und wollte mal erwähnt haben, weil es ganz cool ist. Sonst gibt es Mainstream-Medien. Man glaubt es nicht, sie sind auch hilfreich. Wenn etwas groß genug ist, dass es auf Heise landet, dann wissen alle davon, auch der CISO, von einer Organisation. Und sie haben das Vorteil von diesen Mainstream-Medien, sie haben meistens genug Ressourcen, Reporter anzustellen, die teilweise auch sehr, sehr gut sind und auch wirklich die Quellen haben und so weiter. Das kann schon echt praktisch sein. Ansonsten halt klassische Financial Times, New York Times, OFAT, der Standard.at, was man in Deutschland liest, keine Ahnung. Was liest du in Deutschland so an Qualitätsmedien?
Register.
Register. Ist es deutsch? Okay, dann muss man Register auch gut. Muss ich auf die Liste geben, oder das nächste Mal. Cool, cool. Ja. Also ich bin sicher, ihr habt auch gute Seiten, die gut Cyber machen. Was auch noch lustig ist, teilweise sind es richtig die richtig scheiße sind von der Reputation. Die Klatsch und Tratsch machen. Weil die haben die Connections irgendwo hin und so, ja, da ist das passiert übrigens. Und dann das und dann kommen sie in Sachen mit. In Österreich gibt es die Kronenzeitung. Wer kennt die Kronenzeitung? Das kennen wir, okay. Sie ist das meistgelesene Medium in Österreich und sehr fragwürdig. Und die können bekommen halt Sachen viel mit, weil sie auch viele Reporter haben, die sie angestellt haben. Und sie sind alle nicht schlecht. Sonst, How2OSINT ein bisschen, Werkzeuge gibt es alles Mögliche. Ingers wollte wahrscheinlich haben, dass RSS Feeds gut kann, weil irgendwie läuft die Welt noch immer auf RSS und Atom Feeds. E-Mails sollte es auch können. Es gibt viele Newsletter, automatische Sachen, Auto-Sachen. Webseiten-Crawler, wenn ihr sowas habt, wäre sicher auch lustig. Tor-Browser für Tor-Dinge. Das ist mal so für die eine Person. Es gibt noch ein paar andere Tools, die, wenn man so zu mehr sind, die man verwenden kann, aber da muss man auch viel Zeit und Energie reinstecken. Braucht man nicht, wenn man nur mal wissen, was da passiert. Ansonsten kann ich euch empfehlen, einmal ein bisschen OPSEC aufzupassen, wenn ihr nicht nur öffentliche Quellen passiv liest. Wenn ihr ein bisschen mehr Recherche macht, ein bisschen in Kanäle, also in irgendwelche Chats reingeht, passt es ein bisschen auf. Ja, ich glaube, das Risiko ist nicht das größte jetzt, dass irgendwas passiert, aber die haben auch ein Ego, wenn man irgendwas veröffentlicht, was ihnen nicht passt, und dann sind sie auch Hacker noch immer und können noch immer sehr ungemütlich werden. So Cyberstalking und so weiter kann dann auch ein Thema werden. Also passt bitte auf eure eigene Sicherheit auf, seid ein bisschen mit Menschenverstand unterwegs oder Wesenverstand. Genau. Bisschen too long, did not read, didn't watch. Erinnert euch daran, die Sache ist immer Ransomware. Immer. Ich glaube, ich habe noch keinen Fall gehabt, wo es nicht Ransomware war am Ende. Ransomware ist ein Service, keine homogene Gruppe. Es besteht aus verschiedenen Komponenten, Teilen. Das heißt, man kann nicht immer sagen, das war die Gruppe. Nein, das war komplizierter. Es ist sehr unterschiedlich, wie das Ergebnis von Ransomware sind in den Organisationen. Je nachdem, wie gut die vorbereitet sind, schaut es anders aus als... wenn sie nicht gut vorbereitet sind. Das erkennt man auch sich meistens, zum Beispiel, wie sie kommunizieren drüber. Wenn sie sich vorbereitet haben, dass sie kommunizieren müssen, dass sie Ransomware haben, dann werden sie wahrscheinlich viel, viel bereiter sein zu teilen und sagen, aha, ist es unangenehm? Ja, aber wir müssen unsere Kunden alle informieren. Beziehungsweise was für eine Art von Organisation ist. Hat sie viel öffentliche Anteile? Ist eigentlich nur eine Business-to-Business-Firma? Wird auch unterschiedlich sein. Es gibt tolle OSINT-Quellen. OSINT ist super, wenn man weiß, wonach man sucht. Wo man sucht. Social Media ist meiner Meinung nach die most underrated Quelle, die es gibt. So also ein Beispiel ist nicht beides, nicht Ransomware-spezifisch, aber es gibt zum Beispiel Fortinet, kann man Münzen, also Geld einwerfen, dafür, dass man von Schwachstellen erfährt, bevor es die Öffentlichkeit erfährt. Was sehr fragwürdig ist, meiner Meinung nach, weil es gibt sicher keinen Angreifer, der sich dieses Abo geleistet. und da gab es dann auf Social Media zum Beispiel schon früh die Gerüchte, dass was im Gebüsch ist. Und dann heißt es schon, das musst du das, du willst das hier tun. Wir können nicht sagen, wieso, weil wir haben NDA, aber du willst das tun. Oder ein anderer Fall war, ich glaube, es gab eine Exchange-Schwachstelle, wo man mit sehr schnell Domain-Admin werden konnte. Und wir haben irgendwie 2 Wochen vorher gewusst, bevor sie dann wirklich in Heise stand, haben sie schon selber alles ausprobiert, getestet und gepatcht. Also so, hallo, ja. Und Social Media, vor allem mit den richtigen Leuten. Wenn man mal einer Person folgt, dann gibt es auch so ein Cluster, weil sich die Guten gegenseitig kommentieren, retuten und dann kann es immer größer werden. Und als letztes folgt Kevin Beaumont. Wenn nur eine Sache mitnimmt, kann ich auch empfehlen, ihm zu folgen. Er retweetet auch viele coole Sachen, viele andere Leute, die noch cool sind. Es gibt einen zweiten, der ist Crow, glaube ich, wenn ich jemanden schreibt, der sehr schnell über Schwachstellen kommentiert und ganz, ganz lustig unterwegs ist. Ja, das war mein Vortrag für heute. Habt ihr gerne Fragen?